Hi, was machst du denn hier?
Ja, ich war in der Außenstelle. Da war doch eine Außenstelle im Monitoring tot.
Warst du da? Was
Ja,
war
war ich
los?
da. Ich musste tatsächlich hinfahren und ich bin dort zur fleischgewordenen Loop Protection
Oh
geworden.
nein.
Anwender davon abhalten, Kabel irgendwo reinzustecken.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, und wer glaubt, dass wir uns sowas ausdenken? Nein, es ist durchaus häufig der Fall, dass Anwender glauben, oh, da steckt ja ein Kabel raus und es
Genau.
einfach irgendwo wieder reinstecken.
Zweifelsfall ins Telefon.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 vom Wartungsfenster vom 24. Mai 2023. Wir nehmen nach einem langen Wochenende auf.
Ich hatte kein. Ja,
Ach so,
gut.
stimmt.
Egal, egal.
Ja, ne? Aber so ist das halt mit Brückentagen. Wir können ja
Ja,
nicht,
war es halt
wir können ja
schneller.
nicht, wir können ja nicht alle am
War es halt
Brückentag
schneller, aber
freinehmen.
du hast mir ja freundlicherweise den nächsten dann übrig gelassen.
Ja, irgendwie müssen wir das ja gerecht verteilen.
Ja.
Insofern. Ich hoffe, du hattest trotzdem ein schönes sonniges
Ja,
Wochenende.
natürlich.
Sehr
Das
schön.
Wetter war ja auch ein Traum.
Ja, das sind so die ersten Ausläufer des Sommers und der ein oder andere Kunde kriegt schon wieder Angstschweiß auf der Stirn, wenn er an seine Klimaanlagen denkt. Jetzt fängt diese
Wir
Zeit des
fallen
Jahres wieder an.
direkt mehrere ein, ja.
Es, okay, Klimatechnik ist auch so ein Drama, ne? Da bist du
Warum
auch
ist es so
verloren.
kompliziert?
Ich weiß es
Macht doch
nicht.
einfach nur kalt.
Genau, vielleicht müssen wir da mal Trockenbau Kasalek rufen. Trockenbau Kasalek lässt niemanden hängen.
Ah, fein.
Ja, muss man vielleicht mal Kontext zugeben, bin ich bei YouTube, ich glaube, drüber gestolpert. Ist irgendwas
Ach so, du
vom
wolltest doch
ZDF
erklären,
Sketch
wer das ist.
History.
Ah ja, gut.
Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, Trockenbau Kasalek, Jürgen und Horst, das sind auch die Kollegin und ich. Trockenbau Kasalek lässt
Manchmal.
niemanden hängen. Ja, was hast du denn dann an dem Brückentag getrieben?
Ja, was macht man denn an Brückentagen? Also, ne, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Infrastrukturanalysen zu schreiben hat, dann patcht man Dinge.
Das waren ja dann jetzt die Mai-Patches.
Das waren jetzt noch die MyPatches. Noch unspektakulär.
Noch unspektakulär. Wir mussten ja ein kleines Thema zwischenschieben vor unser eigentliches Hauptthema, weil uns heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir genau drauf kamen, sind wir nochmal über die April-Patches gestolpert und ganz konkret über.
Wir haben Angst, Leute.
Wir sehen die Welt brennen.
Wir sehen die Welt schon brennen, ja.
Das ist nicht prophetisch, sondern das scheint tatsächlich so zu sein. Denn Microsoft hat mit den April-Patches Dinge scharf geschaltet, die man durchaus als Breaking Change bezeichnen könnte. Ganz konkret geht es eigentlich um zwei CVEs. Das sind so die, die wir so als kritisch identifiziert haben. Nämlich einmal der CVE 2022-38023. Da geht es um das sogenannte RPC-Sealing. Das ist nochmal eine etwas weitergehende Absicherungstechnik für RPC-Verkehr bei NetLogon, was über das RPC-Signing noch hinausgeht. Und das ist ein Patch für eine Lücke, die im CVE 2022-37967 dokumentiert ist, nämlich das sogenannte Privileged Attribute Certificate Signing. Beides oder beide Patches wurden im November letzten Jahres ausgerollt, oder?
Da ging es los, genau. Wenn ihr euch richtig erinnert, im November 22 gab es einen Security-Patch, der von Microsoft auch zurückgerudert, also wo Microsoft zurückgerudert ist und ihn zurückgezogen hat. Und ein paar Tage später dann einen aktualisierten Patch rausgebracht hat. Und das hing eben auch konkret damit zusammen, dass die, ich glaube, das ging da um RC4. Richtig, das war so, dass der Standard-Authentifizierungs- oder Verschlüsselungsmodus für Kerberos sich geändert hat. Wenn du dir den KB-TKT-User anschaust, dann hat der als Supported Encryption Types 0 dort stehen. Das ist
Alles?
alles, aber mit einem Default, und das war ursprünglich
RC4.
RC4. was sich mit diesem Update geändert hat auf
iOS.
iOS. Also 100, iOS 128, mhm. oder? 100?
128,
genau. 128, mhm. ne? Richtig. Und da hat an verschiedenen Stellen die Welt gebrannt, weil für Kerberos-Authentifizierung müssen halt alle Seiten übereinstimmen. Also KB, TGT muss diese Encryption-Types unterstützen, die auch der User unterstützt und der ja, Computer oder der Service, an dem sich der User anmelden will. Und wenn das nicht übereinander mappt und da keine...
Der kleinste gemeinsame Nenner nicht findbar ist.
Genau. Es da keine Schnittmenge gibt zwischen diesen Verschlüsselungstypen, dann scheitert die Authentifizierung. Und das gab konkret ein Problem, weil irgendwie immer nur RC4 rauskam, aufgrund eines Flaws, und damit alle Protected Users auf die Nase gefallen sind, beziehungsweise, ich sag mal, Logs geflutet wurden teilweise.
Genau, weil Mitglieder der Protected Users immer AES verwenden.
Oder aber du hast natürlich in deiner, in deiner Domäne verboten. Also du hast tatsächlich Policies konfiguriert, wo du sagst, RC4 ist nicht mehr zugelassen.
Genau, jetzt muss man auch dazu sagen, vielleicht so als Kontext, so als zugelassene Cipher waren ganz am Anfang, wir reden hier also von Windows 2000, ja, wo man jetzt auch 23 Jahre her, ne, damals waren supported DES und RC4. AES kam meines Wissens nach erst mit Server 2008 dazu.
2008,
als,
ja.
Als supporteter Cipher. Mhm. Was natürlich auch heißt, das ist eigentlich nie genutzt worden. Also das war eigentlich damals schon altbacken. Deswegen ist vieles halt mit RC4 dann oder mit RC4 gelaufen. Heißt aber auch, sowas wie Windows XP, Windows 2003, ich glaube auch bestimmte Versionen, Windows 7 nicht, aber auf jeden Fall XP, Windows 2000, Windows Server 2003, die können kein AES. Und das heißt, wenn du RC4 abknippst, dann brennt die Welt, sofern du halt noch altes Zeug betreibst.
Ich wollte gerade sagen, das muss man natürlich dazu sagen.
Genau, und das betrifft natürlich auch dieses RPC-Sealing. Im November wurde der Patch ausgerollt. Microsoft ist ja bei diesen Breaking Changes immer sehr, sehr vorsichtig. Ne? Dieses Feature wird ausgebracht, dann wird es erstmal deaktiviert, dann wird es aktiviert, meistens mit einem Kompatibilitätsmodus, und dann wird dieser Kompatibilitätsmodus abgeschaltet, die Einstellung wird enforced, und jetzt ist es genauso. Wir befinden uns jetzt bei dem RPC-Sealing in dem Modus, es kann jetzt nicht mehr deaktiviert werden.
Ja, man muss dazu sagen, das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, weil so ein ähnliches Spielchen hatten wir mit einer CV aus 2020 nämlich auch. Da gab es auch in verschiedenen Stufen ausgerollt, und da ging es am Ende darum, dass die Einstellung, ach, wie hieß er denn noch, Domain Member Always
Encrypt and Secure Channel irgendwas.
Das Klicken hat man jetzt gehört, ne?
Ja, wir müssen jetzt mal wieder hier on the fly recherchieren.
Ja, nein, wir klicken. Allow Vulnerable Netlock on Secure Channel Connection. Nee, genau, das wäre die Ausnahme. Das ist nämlich noch so ein Punkt. Wenn man sich diese Artikel anguckt, auch diese andere CVE, die befasste sich auch mit Netlocker und RPC. Und da gab es immer den Punkt, okay, wenn du gar nicht anders kannst, dann machst du das und das. Und das war ein Weg darum, dass man hier sagte, okay, für bestimmte Arbeitsstationen, Server, was auch immer, erlaube ich das halt weiterhin, anfällige Netlocker und Connections aufzubauen. Das gibt's hier jetzt gerade nicht. Also das gibt's bei diesen aktuellen CVEs. Schweigt sich Microsoft dazu aus?
Ja, zumal das ganz interessant ist, bei dem, ganz konkret auch bei dem RPC-Sealing im Juni 2023, also mit dem nächsten Patch-Day, wird das Ganze enforced, immer noch mit einer Fallback-Option. Mhm. Und im Juli 2023 entfällt dieser Fallback. Mhm. Das heißt, Systeme, die kein RPC-Sealing können, können sich nicht mehr anmelden. Mhm. Und jetzt wird es natürlich besonders hässlich, zumal es noch eine Lücke, die ist mit einem zweiten CVE bekannt geworden, nämlich dieser 37967, das Privileged Attribute Certificate Signing. Da geht es im Prinzip ganz konkret darum, dass es die Möglichkeit gab, ein Kerberos Service Ticket, das wird halt um Informationen angereichert, wer ist denn der authentifizierte Benutzer und was sind seine Berechtigungen, und das ist halt für den Server dann relativ einfach zu sagen, ach guck mal, im Kerberos Service Ticket steht ja schon alles drin, das muss ich nicht mal explizit beim DC erfragen. Mhm. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wer Kinder hat, wenn das Kind zu mir kommt und sagt, die Mama hat mir erlaubt, Süßigkeiten zu essen, ja, und ich bin jetzt so ein naiver Tropf und würde sagen, ach, guck mal, wenn die Mama das gesagt hat, dann wird das schon stimmen. Das Kind hat mir das ja gerade gesagt. Und hier ist es wichtig, ne, dieses Signing, dieser quasi Rückkanal, ne, Mama, hast du wirklich erlaubt? Und Diesen Rückkanal gab es nicht, deswegen konnte man ohne Wissen des DCs eben dieses Ticket ändern. Und das wird eben durch dieses Signing verhindert. Auch diese Änderung kam im November 22, ist jetzt im Juni 2023 erstmal in der Form implementiert worden, dass jetzt signiert wird, aber die Signatur wird nicht geprüft und das wird sich im Juli 23 ändern. Und danach wird es dann auch so sein, Clients, die diese Signatur nicht hinzufügen und Server diese Signatur nicht verifizieren, das funktioniert nicht mehr. Und auch das ist ein Breaking Change, weil das wird XP nicht können, das wird 2003 Server nicht können. Und jetzt muss man ja leider mal mit der Mär aufhören, dass die Welt da draußen nur noch aus Server 2016, 19, 22 besteht. Ja, also jede Menge fucking businessrelevantes Zeug läuft immer noch auf alten Hobeln. Ja. Und
oder Dinge, die archiviert werden müssen.
Genau, die man einfach nur noch vorhalten muss.
Nur noch zum Gucken, man muss mal noch mal reingucken.
Genau, da hat man altes ERP-System, altes KISS oder was weiß ich. Das läuft halt und da muss vielleicht noch mal in 3 Jubeljahren mal jemand reingucken. Und das werden Systeme sein, die möglicherweise dann nicht mehr mitspielen dürfen. Ich meine,
ja, Michael, ich mit denen?
Das ist eine extrem gute Frage. Das ist eine extrem gute Frage.
Ja, Microsoft macht es sich einfach, benutzt unterstützte Betriebssysteme.
Richtig. Also das ist ja so das Häufigste. Also ganz konkret, diese Fragen findet man ja auch in verschiedenen Formen dann in den einschlägigen Foren. Und die Frage ist immer wieder, ja, ich habe hier aber noch 2003, ich habe hier noch XP, was mache ich damit? Und die Antwort ist immer, ja, upgrade auf ein supportetes Betriebssystem.
Genau.
Ne? Es ist ja...
Ja, und wir wissen es, glaube ich, alle. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das nicht so ohne weiteres geht.
Ja gut, ich finde, es ist ja auch naiv zu glauben, dass Microsoft diese alten Sachen ewig weiter betreiben wird und immer wieder noch in die Kompatibilität investiert.
Ja, klar.
War klar, dass irgendwann auch diese Zöpfe einfach abgeschnitten werden.
Man muss sich ja auch mal überlegen, wenn man Gruppenrichtlinien baut, dann gibt es bestimmte Einstellungen, wo man so ein kleines gelbes Ausrufezeichen da hat, weil die eben genau solche Dinge für Windows Server 2000 oder Windows XP den Betrieb beeinträchtigen können oder weil da gewisse Dinge kaputt gehen können. Und diese Ausrufezeichen, die gibt es da seit 2008.
Ja, 2008.
Und das muss man sich auch überlegen, dass die gibt es auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren.
Und du hattest das ja direkt eingeworfen heute Morgen, als wir so beim Kaffee da ein bisschen gebrainstormt haben. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es hilft ja auch nicht zu patchen.
Richtig.
Mit dem nächsten Patch.
Ne? Es ist ja nicht so, als ob man dann dieses hier weglassen kann und danach dann, nein, die sind kumulativ. Leute, die kommen dann am nächsten Mal halt drauf und ihr könnt ja nicht dauerhaft nicht patchen.
Richtig, das ist eben leider keine Lösung.
Man kann sich natürlich aber auch der Realität nicht entziehen, dass es halt zu viele Anwendungen gibt. Dann ist natürlich die Frage, was kann man empfehlen? Was können wir unserem Kunden sagen?
Tja,
wir wissen es eigentlich noch nicht so
ganz
richtig.
Ganz ehrlich, also wir haben ja lange heute hin und her überlegt, was man da machen kann. Und tatsächlich habe ich da keine vernünftige Antwort drauf, außer... Mal gucken, was passiert. Entweder das Ding geht in Flammen auf oder du wirst vielleicht in der Lage sein, das Ganze mit Cached Credentials noch ein bisschen weiter zu betreiben.
Genau, Cached Credentials schon schön in WLAN gesperrt irgendwo. Ach nein, IP-Adressen kann man auch meistens nicht ändern an solchen Kisten. Ne?
Schwierig.
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 Egal wie.
Das wird jetzt, Juni, Juli, das wird nochmal sehr spannend werden und ich meine, Microsoft war ja immer schon gut da drin, wenn sie gesehen haben, okay, da kommt jetzt verdammt viel Gegenwind, dass sie dann solche Sachen auch nochmal aufgeschoben haben. Aber
ja, das hier haben sie, glaube ich,
diese Lücken waren derart eklatant. Das war ja auch jeweils ein CVE-Score, teilweise über 7, über 8. Das kannst du halt auch nicht, ignorieren. Mhm. Ich glaube, eine Lücke war sogar eine 10, weil es unauthentifiziert.
Eine 10?
Ja, nee, nicht von den beiden. Es gab da auch noch eine dritte, die habe ich jetzt aber verpeilt. Aber egal, wir verlinken das mal in den Shownotes und vielleicht lasst da mal Feedback da, wie ihr gedenkt, mit so Breaking Changes umzugehen. Jetzt habe ich ja nicht nur den Brückentag gezogen, sondern.
Ja, Kollege war frühstücken.
Ohne dich frühstücken.
Ohne mich.
Es ist nicht so, dass ich sie nicht angeboten habe, Madame meinte ja wieder,
irgendjemand muss ja Geld verdienen.
Damit ich es anderswo, ist schon
damit
klar.
Damit du es anderswo verfrühstücken kannst, genau.
Ich habe ja noch nicht mal bezahlt dafür. Zum Kontext,
das wär's ja noch gewesen.
Ich war beim Breakfast Club bei Microsoft in Köln. Drüber gestolpert bin ich über einen LinkedIn-Post und dachte mir, ach, das klingt ja interessant. Ja, Nutanix auf Azure. Mhm. Da gibt es auch noch Frühstück. Super, wann ist denn das? Ach, guck mal, das ist gar kein Termin. Rechtsklick löschen.
Oh, ups.
Nein, nein, da ist tatsächlich kein Termin über die Wupper gegangen, sondern ich hatte da tatsächlich nichts vor. Aber was ich sehr lustig fand, Breakfast Club. Da dachte ich mir, ach geil, der fängt um 9 an und geht bis 12. Dann hast du ja noch was vom Tag, dann kannst du danach ja noch arbeiten. Mhm. Punkt 1, ich habe mich per LinkedIn angemeldet. Ich stand nicht auf der Gästeliste. Das heißt, man musste mir on the fly dann noch ein Namensschild verpassen bei Microsoft in Köln, wo sie dann auch noch meinen Vornamen falsch geschrieben haben.
Wie kann man eigentlich den Namen verpassen? Ja,
gut. Egal. Ja. Ja, es ist nicht so, dass sie das mit K geschrieben hätten, sondern also, sie haben einen Buchstabendreher
eingebaut. Das wäre ja noch nachvollziehbar gewesen, aber...
Ja. Konkret ging es um Nutanix In-Situ Cluster auf Azure. Das war also eine Veranstaltung von Microsoft und Nutanix. Also man hat das ganze örtliche Nutanix-Volk da dann auch angetroffen. Und jetzt guckst du gerade ein bisschen irritiert auf die Sendungsnotizen.
Ich bin Nein. So. Alles gut. Ich denke nur, ne, so Nutanix NC2 auf Azure, das Erste, was man wahrscheinlich denkt, also wenn man aus unserer Bubble kommt, oh, teuer.
Kommen wir nachher zu, ja.
Ja, genau.
Nein. War also eine Co-Veranstaltung, sprich Microsoft hat ein bisschen was zu Azure erzählt und da speziell auch Azure Arc. Mhm. Und nachher ging es dann auch um Nutanix und warum man Nutanix auf Azure zum Beispiel machen möchte, was denn da so die Use Cases sind. Und ich hätte misstrauisch werden sollen, als bereits zu Beginn der Veranstaltung gesagt wurde, dass es nachmittags einen technischen Workshop geben wird.
Nachmittag?
Und ich dachte mir auch so, 12 Uhr ist nicht nachmittags.
Nein. Nein.
Nein. Lange Rede, kurzer Sinn, die Veranstaltung ging bis 16:30 Uhr. Das heißt, ich war nicht nur via LinkedIn nicht angemeldet, es war auch die falsche Uhrzeit dort genannt. Also da müsste das nächste Mal besser machen.
Ja, vielleicht war ja der Vormittag, du hast gesagt, interessant wurde es am Nachmittag. Das heißt, vielleicht war ja vormittags einfach der Sales-Termin und du hättest auch erst nachmittags dazu kommen.
Genau, vorher, also bis zum Mittagessen gab es eben ordentlich Sales auf die Ohren.
Ja, genau.
Warum das alles toll ist.
Die sind wahrscheinlich alle abgehauen, weil es dann so technisch wurde.
Ja, genau, das Nutanix-Volk ist dann Nachmittag oder ist dann nach dem Mittag abgedampft. Ja, auf jeden Fall ganz spannend soweit, weil es ging um Nutanix auf Azure. Mhm. Ja, das wird natürlich nicht als VM laufen.
Nein,
überhaupt nicht. sondern dafür gibt es Bare Metal. Und Fun Fact, Bare Metal bei Azure gibt es eben nicht nur für NC2-Cluster, sondern unter anderem auch für Zapana oder Oracle-Workloads. Mhm. Lustigerweise wird auf der entsprechenden Azure Bare Metal Infrastructure-Seite VMware nicht genannt, aber wir alle wissen, es gibt auch VMware.
So,
natürlich, klar.
Ja,
es gibt auch VMware auf Bare Metal. Lizenzierung ist da auch relativ easy. Also entweder du bringst halt eigene Lizenzen mit oder du kannst dann halt via Nutanix oder Azure Marketplace deine Lizenzen beziehen.
Boah,
aber,
das ist doch bestimmt dann wieder kompliziert.
Ja.
Wie ist dann da drauf VMware oder da drauf Hyper-V, wie ist das zu lizenzieren?
Gar nichts. Es
gar nicht.
Gibt's
okay.
Nur, also du kannst nur AHV machen. Mhm. Ja, und es gibt auch ein paar Limitations und unter anderem ist die eine davon, du kommst per SSH nicht an AHV und an die CVM ran.
Klingt jetzt schon sinnvoll, ne?
Ja, geht halt nicht, ne? Mhm. Was die Hardware-Plattform angeht, ist das auch relativ eingeschränkt. Es gibt also eine Hardware-Plattform, die für NC2 freigegeben ist, die AN36P. Warum P? Weil es gibt noch eine AN36. Die war ein bisschen kleiner und die gab es auch nur in US East und US West. Das waren so die Vorgänger. Mhm. Sind also zwei 36-Kerner, ein Dreiviertel Terra RAM und 20 Terra All-Flash, also Optane plus ein bisschen NVMe und 25 Gigabit Ethernet. Du brauchst mindestens 3 davon. Also das ist quasi analog zu VMware auf Azure. Ja. Ne? Du brauchst halt mindestens 3 Nodes. Es gibt auch keinen Support für 2 Node-Deployments.
Mhm.
Ja? Und maximal, ich glaube, 13 Nodes.
Mhm.
Ja, also, okay. Aber ich glaube, allein mit 3 davon kann man schon ein bisschen was machen. Verfügbar ist die AN36P, was jetzt für uns interessant ist, eigentlich nur in West Europe. Ja? Ja. Also ich meine, klar, auch US North, Asia, Australia East, UK South, ja, sind die auch verfügbar, die AN36P, aber für uns wäre das jetzt West Europe und es gibt die halt, ich sag jetzt mal, noch nicht in Deutschland. Da das ja immer wieder so ein Thema ist, wo wird der Workload ausgeführt, muss man zumindest mal drüber nachgedacht haben. Rein von den Requirements her ist das auch relativ entspannt. Du brauchst einen Nutanix-Account mit einer NC2-Trial. Also auch wenn du das produktiv nutzen willst, musst du dir auf jeden Fall die Trial klicken. Du brauchst eine NCI-Lizenzierung, also Nutanix Cloud Infrastructure. Fun Fact, es wird auch die alte AOS-basierte Lizenzierung noch supported. Also auch die könntest du theoretisch mitbringen. Beim Deployment vom Cluster musst du einmal sagen, wie du es gerne lizenziert hättest.
Okay.
Was auch ganz lustig ist, du musst auf jeden Fall den, wenn du das Ganze aufsetzt, musst du quasi einmal deine Kreditkarte hinterlegen, falls du Overusage hast gegenüber deinen Lizenzen, die du vielleicht mitbringst. Die wollen halt sicherstellen, dass jemand am Ende des Tages die Musik bezahlt, die bestellt wurde. Du brauchst eine Azure Subscription, soweit ja auch noch relativ trivial. Was ganz interessant ist, du musst diese Subscription über einen Support Case, dessen Bearbeitungszeit bis zu 3 Tage dauern kann, auf eine Allow-List setzen. Erst dann siehst du den Nutanix Resource Provider. Und erst dann kannst du Nutanix NC2 in diese Subscription deployen.
Ah, okay. Ja. Macht man sich nicht versehentlich.
Ja, ich glaube einfach dadurch, dass das dieses Bare-Metal-Zeug ist, wollen die das schon. Und es ist, glaube ich, also zumindest wenn man diesen Resource-Provider registriert, steht da auch noch Nutanix Preview. Vielleicht ist das, hängt das auch noch damit zusammen, dass man das vielleicht sehr kontrolliert an die Masse bringen will. Und dann brauchst du noch eine App-Registration. Die muss Contributor-Rechte auf die Subscription haben. Und das ganze weitere Deployment passiert aus dem Nutanix-Portal, wo du dann halt quasi sagst, hier, das ist die Subscription, das ist der Tenant, das ist die App-ID mit den passenden Berechtigungen. Und dann kannst du quasi aus dem Nutanix-Portal dir dein NC2-Cluster bereitstellen. Muss natürlich noch ein paar Informationen mit angeben. Das betrifft unter anderem zum Beispiel das ganze Networking. Also es werden 3 VNets gebraucht, einmal fürs Cluster-Management, da hängen die Hypervisor und die CVMs drin. Dann gibt es noch ein Hub-VNet, das ist für die Anbindung an On-Prem via VPN oder ExpressRoute.
Ah ja.
Und dann hast du halt ein Prism Central VNet, wo dann die eigentlichen Workloads drin leben. Und jetzt habe ich auch gerade schon, es ist ein Prism Central VNet. Warum? Weil du brauchst zwingend Prism Central. Warum brauchst du zwingend Prism Central? Wegen Flow. Es werden nämlich es wird dann eine Azure Native Flow VM erstellt und die macht das ganze Overlay Networking. Mit denen kannst du dann deine VPCs innerhalb von Prism Central anbinden, bla 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 bla. Über diese Flow VMs läuft der ganze North-South Traffic. Also alles, was aus Azure raus will, nach Azure rein will, in Richtung deiner Workloads. Es ist eine Azure Native VM.
Das ist eine Azure Native VM.
Eigentlich hatte ich jetzt dramatisch darauf anspielen wollen, dass es eine VM ist.
Aber was ist, wenn die
kaputt geht? Ja. Das ist eine gute Frage. Auf die ziehe ich eigentlich ab.
Okay, gut.
Ja, dann ist sie kaputt und in 3 bis 5 Minuten ist sie neu da. Aber 3 bis 5 Minuten lang geht da gar nichts. Also deine Workloads untereinander, gar kein Problem. Aber North-South ist dann erstmal nicht.
Ja,
sie sind sich dieser Tatsache bewusst.
3 bis 5 Minuten. Also 3 bis 5 Minuten. Das klingt ja, glaube ich, aber auch nur für das klingt, glaube ich, nur für Deutsche dramatisch.
Ja, muss er halt dein Zeug richtig bauen, dann sind diese 3 bis 5 Minuten halt egal.
Genau.
Ja, sie arbeiten dran und es wird dann wahrscheinlich bald die Möglichkeit geben, diese Flow-VMs auch entsprechend zu clustern, sodass das dann
ich wollte nur auf das schöne Zitat von Florian anspielen. Schöne Grüße mit dem German Failover.
Ja, genau,
den German Failover. Alles muss immer hundertprozentig unterbrechungsfrei sein. Das ist eine sehr deutsche Einstellung.
Total. Es gibt dann noch zwei Wege. Du kannst einmal die Workloads via NAT veröffentlichen. Mhm. Dann hast du halt so Floating IPs, die du verwendest für das Ansprechen deiner Workloads. Und es gibt dann einmal noch das Ganze ohne NAT. Du musst halt entsprechend dafür sorgen, dass deine, wenn du also ohne NAT arbeitest oder auch wenn du mit NAT arbeitest, dass deine Floating IPs entsprechend geroutet werden. Ja, du musst dann also darauf achten. Es gibt übrigens die gleichen lustigen Einschränkungen. Also 192.168.5.0/24 darfst du auch da nicht verwenden.
Ja, ja.
Ja, ja. Für alle Nicht-Nutanix-Leute, das ist ein Subnetz, was zwischen Hypervisor und CVM genutzt wird. Und das darf man halt sonst nicht verwenden. Ansonsten kriegt man Ärger. Also es gibt wohl Wege, darum zu arbeiten, aber
nein.
Ich habe das auch, also der Florian wird jetzt wahrscheinlich gerade sich an die Brust greifen und fast einen Herzinfarkt, aber ich habe dieses ganze Geschiss um dieses Subnetz nicht verstanden, weil irgendwie
es ist doch gar
wenn ich es nicht route nicht, und
wenn route, wo ist das Problem?
Ja. Ich verstehe es nicht.
Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlicherweise.
Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir Netzwerker sind. Es gibt nichts, was wir mit ein bisschen NAT und Bauschaum nicht irgendwie hinkriegen. so alles in allem, rein von der Architektur her, sieht das Ganze schon ziemlich okay aus. Also sehr, sehr vergleichbar, was das Setup angeht, auch zu VMware und Azure, also auch so, was die Limitationen angeht. Ne? Also du brauchst mindestens drei Nodes und hin und her. Und ist das Ganze schon ganz interessant. Billig ist das Ganze natürlich tatsächlich
nicht. Ja, kommen wir doch mal zu der Frage.
Ja, also pro 6 Dollar pro Stunde pro Node.
Boah, muss ich das jetzt im Kopf rechnen?
Nein, das musst du jetzt natürlich nicht im Kopf rechnen, sondern wir können das ja mal eben einfach nur hier mal, ne? Also 6 mal 24 mal 3, das heißt, es sind irgendwie so 430 Euro pro Tag mal 20, dann bist du bei 8.000 pro Monat. Das ist nur der reine Compute-Workload. Da kommen ja noch dann Lizenzen und so weiter drauf. Mhm. Das war auch eine ganz lustige Situation innerhalb dieses Breakfast, als dann um Kosten ging, so, ah, das ist ja eigentlich günstig. Und dann, naja, war ich wieder der Streber von der letzten Reihe, ja, du vergisst die Lizenzen gerade. Und dann war das nämlich auch immer dann doch gar nicht so billig. Mhm. Das heißt, das bringt uns ja jetzt zu der interessanten Frage, was sind denn so typische Workloads, die man mit sowas, die man für sowas, für die man sowas nutzen würde? Ein natürlich immer wieder genanntes Szenario ist das Thema Disaster Recovery. Mhm. Ja, also wenn du Nutanix mit AHV On-Prem verwendest, hast du natürlich die Möglichkeit, da relativ einfach DR zu machen, also Restores zu machen. Wenn wir über Disaster Recovery Restores in der Cloud laut nachdenken, was ist die eigentliche technische Herausforderung dabei?
Netzwerk.
Warum?
Ja, ich kenne das Subnetz ist hier. Also mein Server hat eine IP-Adresse und je nachdem, wie ich meine Anwendung da drumherum gebaut habe, dann kann ich nicht einfach diese IP-Adresse ändern. Nur leider kann ich das Subnetz von On-Prem auch nicht. Es sei denn, da gibt es jetzt ein Sternchen dran. Ne? Also eigentlich kann ich das Subnetz von On-Prem nicht mitnehmen in die Cloud.
Wenn dein Workload in einem eigenen Subnetz residiert, klar, du schmeißt das Routing für das Subnetz lokal weg. Du sagst hier, da hinter dem VPN, ER, da lebt das.
Wenn ich es lokal nicht mehr brauche.
Richtig. Ja. Also hat man auch dann in der Diskussion
ein Netzwerk,
bei dieser Veranstaltung gemerkt, das ist so das, wo sich dann so alle irgendwie dran aufhängen. Ne? Weil deine Clients, also ne, du Nutanix vorne, Sales Monkey steht da, ja, hier, DR in die Cloud und könnt ihr hier klick, klick, klick und ganz einfach. Und dann steht der Erste und sagt, ja, aber irgendwie müssen meine Clients ja da dran kommen. Ja, das ist ja dann euer Problem. Ja.
Und du Netzwerker bist nicht aufgestanden, hast sowas gesagt wie Proxy Up. Nein. Hey, komm.
Nein.
Du hast schon mit NAT und Bauschaum angefangen. Und
nein, aber das ist ja tatsächlich so. Also deine Clients müssen ja irgendwie an deine Workloads wieder drankommen. Gerade wenn du jetzt sagst, okay, du machst nicht diesen kompletten Failover, sondern willst vielleicht nur einzelne Subnetze oder einzelne Workloads in der Cloud wieder irgendwo wieder anfahren. Das ist echt ein Problem. Ne? Und ich glaube, da macht es durchaus Sinn, auch beim Design laut drüber nachzudenken und zu sagen, ja, es ist durchaus sinnvoll, vielleicht Workloads nach Subnetzen zu unterteilen. Gerade wenn man dann an das Thema DR denkt. Mhm. Ja, weil man dann halt eben sagen kann, nee, dieses Subnetz ist jetzt hier nicht mehr lokal on-prem, sondern ist jetzt halt
Ja, klar.
Ne, irgendwo, also das ist ja jetzt kein Nutanix-spezifisches Problem, sondern das ist ja generell, wenn du über DR in anderen Standorten nachdenkst. Also das wäre ja das Gleiche, wie wenn du ein Failover in ein anderes Datacenter machst.
Mhm.
Ne, deine Clients müssen diesen Workload halt irgendwie erreichen. Und wenn sich Workload und Clients im gleichen Subnetz finden, dann ist es halt schlecht, wenn dein Workload auf einmal in der Cloud irgendwo hochkommt. Aber klar, DDR ist, glaube ich, ein ganz, ganz klassisches Thema. Da hilft es natürlich auch, dass man so einen NC2-Cluster relativ schnell da bereitstellt. Also dieses ganze Deployment, also wenn man diese Hürde erstmal genommen hat, nach dem Motto, ich brauche eine Subscription und dann muss ich die erstmal auf die Allow-List setzen. Das heißt, wenn man wirklich an dem Punkt ist, dass man im Nutanix-Portal sagen kann, hier, klick, 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 2-3 Stunden, dann steht das Ganze. Gut, dann muss man auch für ein VPN-Gateway, das muss ja auch alles machen.
Stimmt, das dauert immer.
Ja, genau. Mhm. Es sei denn, du hast vielleicht schon irgendwie eine Express-Route da rumliegen. Dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber klar, das ist natürlich ganz interessant. Was auch interessant ist, das ist auch angekündigt, das geht jetzt noch nicht. Folgendes Szenario. Dein On-Premise-Cluster hat vielleicht 10 Nodes. Und du machst einfach nur DR-Kopien auf ein 3-Knoten-NC2-Cluster.
Ja.
Und erst wenn du das brauchst, dann sagst du einschalten. Und dann hätte ich gerne noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nodes dazu.
Okay.
Ja, dass du quasi das Ganze erstmal nur storage-seitig benutzt, weil der Workload läuft ja nicht. Klar kostet das immer noch.
Ach so, okay, aber das kann ich schon machen. Also ja. Da meckert nichts so.
Nee, wenn das storage-technisch passt, dann
haut
das hin. Anderes Thema ist natürlich dieses Thema On-Demand-Capacity. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt On-the-Fly-Capacity brauchst, ich meine, das Thema Bereitstellung neuer Server, Beschaffung, das entspannt sich ja gerade so ein bisschen, Netzwerk nicht, aber Server ist jetzt eigentlich, glaube ich, wieder ganz, ganz okay, was Lieferzeiten angeht.
Mhm, ja.
Ich sag mal, also zumindest einer unserer favorisierten Distributoren wirbt gerade damit, dass sie ProLine.dx irgendwie in 2 Wochen einen Start kriegen, von Bestellung bis Lieferung.
Mhm.
Wir werden das jetzt mal testen.
Wir werden das jetzt mal testen, ja.
Wäre ja schön, wenn das solche 2 Wochen da wäre.
Ja, müssen wir unbedingt mal, ich meine, gut, Netzwerk. Ohne Netzwerk machst du da jetzt auch nicht viel, ne?
Verdammt. Können wir nicht irgendwie, haben wir nicht noch irgendwelche NetG-Switches im Lager? Egal. Also dieses Thema.
Ja, ich habe sowas gehört, ne? So kleine dumme Unmanaged-Switches funktionieren fürs Deployment am besten, ne? Da war doch was. Ja, ich weiß, das wollen wir immer nicht hören.
Na, also wenn du dann halt irgendwie On-Premise-Kapazitäten bräuchtest, weil irgendwie Merger oder sonst irgendwas, ne, musst irgendwie Migration machen und brauchst dann Kapazität. Klar, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber auch da stellt sich mir dann wieder die Frage, ja, okay, aber trotzdem musst du da ja irgendwie Clients hinkriegen, Workloads hinkriegen. Wenn das jetzt nur darum geht, da irgendwie so ein paar, weiß nicht, XenLab-Desktops hinzufeuern, okay.
Mhm.
Wenn es jetzt irgendwie darum geht, da, ja, wobei selbst wenn du jetzt irgendwie darüber nachdenkst, wenn da irgendwelche Dynamics oder irgendwelche SAP-Systeme geklont werden und da laufen müssen, klar, für solche Szenarien, da müssen die ja nicht zwangsläufig im gleichen Netz stehen.
Ja.
Also auch das ist denkbar, ne? Weil das, wie gesagt, ne, ein paar Stunden, dann hast du das Zeug da stehen. Ein auch immer wieder genanntes Szenario ist dieses ganze Thema Lift and Shift. Wobei, das ist ja immer so ein Thema, wo ich mir denke, also Lift and Shift und Cloud, ne, Cloud nicht verstanden.
Ja, oder aber ganz ehrlich, Thema App Mobility, gestehe ich ganz ehrlich, verstehe ich zu wenig von. Also ich verstehe auch zu wenig von zeitgemäßer Anwendungsentwicklung, um sagen zu können, wie unkompliziert das ist. Ne? Die Anwendungen, die wir so kennen, ja, die kriegst du nicht per Lift and Shift in eine Cloud.
Naja, ja, wahrscheinlich schon, doch. Also, ne, ich meine, wenn du eine Nutanix On-Prem hast, AHV, und hast es dann in der Cloud, kannst du wahrscheinlich die Workloads einfach verlagern.
Du meinst VMs verlagern? Ja,
ja, ja, genau.
Ja, ja, aber das ist wahrscheinlich eher nicht gemeint.
Das ist, glaube ich, mit Lift and Shift genauso gemeint, dass du einfach dieses Zeug dann einfach dahin karst. Aber ich halte das halt für Blödsinn.
Ist das wirklich so gemeint? Gut.
Okay. ich meine, ganz ehrlich, die typischen Datenbankmenschen, die wir kennen, wenn wir denen sagen, ja, guck mal hier, machst du deine Managed SQL-Instanz, dann kriegen die schon Flecken im Gesicht in der Regel. Weil die möchten dann vielleicht
das ist
doch.
Ein guter Punkt.
Ja. Die möchten vielleicht doch einfach einen Server, wo sie mit RDP draufgehen, um dann
ja,
da
ja,
ihr
genau solche meine ich ja. Ja,
Management Studio
ja,
zu starten.
Genau, das meinte ich mit dem Bubble-Problem, ehrlich gesagt. Das ist wieder unser Bubble-Problem. Ich glaube, woanders ist das anders.
Meinst du, es gibt eine Bubble, die nicht mit Programm wie Pause rumhantieren muss? Oder Regisafe?
Oh mein Gott, jetzt hast du auch noch die schlimmsten raus. Jetzt hast du auch echt noch die schlimmsten rausgesucht, ne? Die OMS. Mhm.
Ja.
Ich bin schon die und nicht mehr die SMS, ja? Also.
Bastik Side-Eye. Nein. Also ich meine, ne, ich sehe da durchaus und ich glaube, das ging es auch den allermeisten Teilnehmern an dem Tag. Also technisch ist das schon alles ziemlich geil. Mhm. Da würde man auch gerne mal mit rumspielen, aber obwohl da relativ viele bei waren, die auch Nutanix im Betrieb haben, ist, glaube ich, dieses Thema In-Situ auf Azure, ähnlich wie wahrscheinlich VMware, auf Azure etwas für einen sehr, sehr kleinen Bereich, also für sehr, sehr spezielle Use Cases. Ich glaube, zumindest hier in Deutschland ist das eben nicht so, dass der CIO sagt, oh, wir machen morgen Cloud und dann ne, ploppt das IT-Department da einfach ein paar In-Situ-Cluster raus und egal, was da am Ende für eine Rechnung kommt.
Vielleicht nicht die richtigen Läden dafür.
Ja gut, was dieses ganze Nutanix-Ökosystem natürlich hergibt, ist natürlich auch sowas wie Beam. Also, dass du mal einen Kostenvergleich ziehen kannst. Also, was kostet mich der Betrieb von Workloads, von Anwendungen on-prem und was würde mich das Ganze bei mit einem NC2-Cluster auf Azure kosten? Das Thema muss man natürlich sowieso aufmachen. Wobei, ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Wir hatten selber ja vor ein paar Wochen mal jemanden hier sitzen, der sagte, ja, Kunde bezahlt uns gerade irgendwie 60.000 Euro dafür, dass wir dem seine Azure-Rechnungen erklären. das ist natürlich nochmal, glaube ich, ein Thema komplett für sich, dass man für einen vernünftigen Kostenvergleich da ein paar mehr Parameter ranziehen muss.
Vor allen Dingen ab einer gewissen Größe. Da reden wir jetzt von 10 VMs, dann ist das sicher noch machbar. Dann schnappst du den Calculator und dann nimmst du deine Rechnung vom Energieanbieter und was dein Rechenzentrum so kostet, etc.
Aber damit fängst du schon an.
Ja, genau. Und dann, das ist nicht das Rechenzentrum, was du bei Microsoft hast.
Genau.
Na, das sind die Vergleiche, die man erstmal erklären muss.
Das stimmt. Etwas weniger lustig, ich weiß nicht, ob es an dir vorbeigerauscht ist, es ging mal wieder ein Aufschrei durch Reddit und Heise.
Du musst schon jetzt, also Aufschrei durch Reddit und Heise. Jetzt musst du aber schon ein bisschen spezifischer
werden. Ja, winzig weich liest unsere Daten.
Ach, winzig, weil das sind die gleichen Leute, wie die Microsoft mit einem Dollarzeichen schreiben. Ja.
Ganz konkret ist wohl aufgepoppt, dass Microsoft kennwortgeschützte ZIP-Archive, die in SharePoint oder auch OneDrive for Business abgelegt werden, aufmacht, reinguckt und sagt, oh, da ist ja Malware drin und sie wegschmeißt.
Ja und? Ist doch super, oder?
Meine erste Reaktion. Ne? Also das wird mein Virenscanner on-prem auch machen, ja, auf meinem Rechner.
Ja.
Ja, aber das ist doch kennwortgeschützt. Ja, genau. Und das ist genau der Grund, warum ich kennwortgeschützte ZIP-Dateien im Mail-Transit wegwerfe.
Exakt.
Aufgefallen ist es wohl deswegen, weil ein Sicherheitsforscher es für eine gute Idee gehalten hat, Malware-Samples in ZIP-Archiven abzulegen und die dann, damit man sie besser mit anderen Sicherheitsforschern teilen kann, via OneDrive oder SharePoint zu teilen.
Oh, schöne Idee. Und die waren alle leer, die ZIP-Dateien, ja? Als sie ankamen.
Die Frage war natürlich dann berechtigt, wie schafft es Microsoft, in diese ZIP-Dateien reinzugucken. Ich meine, das ist ja einfach. Ich glaube, auch der Explorer geht ja hin, zumindest den Content von dem ZIP-File, den kriegst du ja auch noch ohne Kennwort-Eingabe. Ich glaube, du kannst es nur nicht entpacken, ne?
Ja, richtig.
Genau.
Ja, wobei, ist das auch im Windows Explorer so?
Ich meine, ja.
Ja.
Und dann wusste das auch ein Sicherheitsforscher schnell aufzulösen. Naja, sie lassen einfach Listen dagegen laufen.
Ja.
Und wenn dein...
Warum soll Microsoft das nicht können?
Wenn dein...
Nein.
Dein Passwort infected ist oder so, dann machen die das Ding halt auf und sagen, so nicht. angeblich, das ist jetzt Hörensagen, also zumindest habe ich das in Tweets gelesen, soll Microsoft wohl auch hingehen und wenn sie ein kennwortgeschütztes ZIP-Archiv haben, was in einer Mail drin ist, und sie finden zum Beispiel in der Mail, dass ne, das Passwort ist, dann können sie wohl auch das Passwort aus der Mail extrahieren und das einfach dagegen werfen.
Ja, aber das finden viele schlimm, ja.
Da ist ein bisschen der Mob getobt. Das wäre ja eine ziemliche Frechheit. Auf der anderen Seite sage ich, ich meine, da bietet jemand einen Cloud-Service an, wo es ja auch eine gewisse Shared Responsibility für den Betrieb gibt. Und ich glaube, gerade kennwortgeschützte ZIP-Archive sind mehr als einmal Mittel der Wahl gewesen für Malware-Delivery. Ja, exakt. Und also ich kann da persönlich nichts Schlimmes dran finden.
Ich persönlich habe etliche, wenn wir noch an On-Prem-Lösungen denken für Spam-Schutz, ich habe immer die Einstellung gesetzt, passwortgeschützte ZIP-Dateien entfernen. Ja, genau. Dann jedem Kunden, Endanwender, was auch immer er gesagt, dann such dir einen anderen Weg, wenn du darüber legitim Daten austauschen willst, dann soll das anders schicken, aber nicht in der passwortgeschützten ZIP-Datei, die ich nicht scannen kann auf Malware.
Richtig.
Ja, das ist On-Prem. Warum soll es denn bei Microsoft anders sein?
Ja, genau. Ich meine, Kern der ganzen Sache war ja, das sind ja meine Daten und wie kann es denn sein, dass Microsoft da reinguckt, ja, stellt sich raus, Google macht das auch. Ja, auch die gucken gerne mal in Sachen rein. Und Apple hat das ja auch vorgehabt. Apple wollte ja auch ganz gezielt Bilder in iCloud-Accounts nach strafrechtlich relevanten Sachen, also ich glaube, damals haben sie es ganz konkret mit Kinderpornografie begründet, wollten sie halt sich die Bilder angucken und dann im Zweifel sagen, das sieht aber irgendwie komisch aus, ne? Ei draufschmeißen und gib ihm. Da sind die zurückgerudert. Das hat Apple nicht gemacht. Wohl aber sind, also muss man ja auch mal dazu sagen, mittlerweile kann man zumindest bei iCloud mal anknipsen, dass man alle Dateninhalte verschlüsselt haben will. Also auch seine Backups. Das fand ich ja auch mal sehr verstörend, dass iCloud-Backups von iPhones in der iCloud nicht verschlüsselt sind, was ja US-Strafverfolgungsbehörden mehr als einmal sehr gelegen kam. Nee, also ich bleib dabei, ich kann da tatsächlich nichts Schlechtes dran finden. Ich meine, wenn ich doch Daten teilen will und ich möchte sicherstellen, dass da keiner dran rumfuscht, ja, dann setze ich mir im Zweifelsfall selber eine Nextcloud-Instanz auf.
Ja.
Aber wenn ich selbst wenn es ein Paid-Service ist, dann kann ich doch nicht ernsthaft meinen, dass ich da passwortgeschützte ZIP-Dateien mit Malware hinlege, weil ich die meinem Kumpel zeigen will und dass Microsoft sagt, ja, nee, das ist ja Passwort, da lasse ich mal die Finger von.
Das ist schon richtig einfach.
Wie will man differenzieren, ob das jetzt ein Malware-Sample ist, was ein anderer Forscher sich angucken soll, versus das liegt in einem OneDrive drin und wird gleich von irgendeinem Invoke-Web-Request runtergeladen, um es dann auf ein Unternehmen loszulassen.
Ja, genau. Siehe Web-Shells, ja.
Also, ja. Ich fand das nicht
fantastisch.
Schlimm.
Aber worüber die Leute sich so aufregen?
Ach, ich meine, die Aufregung kann ich ja verstehen, da muss man ja immer ein bisschen in den Kontext setzen. Also wenn jetzt einer gesagt hätte, ja, keine Ahnung, ich habe da irgendwie meine Kinder spielen nackig am Strand, ich habe Bilder gemacht, habe die in ein kennwortgeschütztes ZIP gepackt und das liegt in meinem OneDrive und Microsoft schmeißt das weg, da hätte ich gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht blöd, muss man vielleicht auch wieder die prüden Amis mit berücksichtigen, da sind nackte Kinder auf Bildern, das finden die vielleicht blöd. Aber in Gottes Namen, da liegt Malware.
Ja, da liegt Malware, das muss man ja immer, ne? Es ist ja auch nicht so, als ob das willkürlich irgendwie Bilder, Dokumente aus ZIP-Dateien rauslöscht.
Also ich meine, wenn ich irgendwie einen Koffer mit waffenfähigem Plutonium am Hauptbahnhof in Köln abstelle, kann ich auch nicht sagen, was macht denn der Bundesgrenzschutz da mit meinem Plutoniumkoffer? Ich habe den da hingestellt, weil den jemand anders abholen soll. Was machen die damit? Warum tragen die den weg? Also, ja. Haben wir einen Aufreger der Woche?
Haben wir doch gerade gehabt, oder?
Könnte man fast sagen, dass es der Aufreger der Woche war, ne? Nee, ich habe tatsächlich keinen Aufreger der Woche.
Ich auch nicht. Also nichts, was sich lohnen würde, hier zu erzählen. Loop Protection-Geschichten, aber.
Ja, immer anknipsen.
Immer anknipsen. Immer nicht auf Uplinks.
Nicht auf Uplinks,
ja. Aber immer anknipsen.
Wobei, also wir hatten das ja eingangs erwähnt, das ist ja, eigentlich ist das ja schon ein bisschen lustig. Das ist auch irgendwie so ein Reflex von Leuten, dass die dann, wenn die dann irgendwie so eine Dose und ein Patchkabel sehen, einfach sagen, ne? Auch so
Ja,
Telefon.
genau, Telefone. Die Telefone haben zwei Anschlüsse. Ja, keine Ahnung. In größeren Unternehmen passiert es da vielleicht auch, dass mal ein Rechner abgebaut wurde und das Kabel irgendwie doof verlegt war und man konnte es nicht aus dem Telefon ziehen oder so. Da geht der nächste wohlmeint hin, ach, hier liegt ja ein Kabel rum und zack. Also, ne, ich sag mal, in unserer Umgebung passiert da nicht viel.
Genau, weil wir immer brav BPDU und Loop Protection anmachen. Also Kinder, macht das an, wenn ihr Switches habt, die managebar sind. Das kostet, ne, sind 10 Sekunden Arbeit und es spart euch im Zweifelsfall das lästige Suchen nach Loops.
So ist's. Und Achtung, nicht den Port wieder automatisch enablen lassen.
Genau, das ist nicht blöd.
Lieber ruft der Anwender in der Hotline an und sagt, ich habe hier ein Problem,
Genau,
als
wenn
dass
dieser
ihr
Loop ja gesteckt ist, ne?
genau als regelmäßig doch der Link wieder abgeht und der Loop immer noch vorhanden ist.
Genau. Amen.
Amen.
Dann war das jetzt eine erfrischend kurze Folge. Wenn sich der ein oder andere wundert, warum wir uns anders anhören, wir mussten unser Audio-Equipment kurzfristig umstellen. Ich hoffe, diese Aufnahme ist erträglich. Wenn nicht, wir geloben Besserung bei der nächsten.
Ja, ich hoffe, wir haben auch nicht allzu viel rumgezappelt oder sowas, weil das könnte Geräusche gemacht
Ich werde es beim Schneiden feststellen. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät.
Macht's gut,
Bis in
wir
2 Wochen.
hören uns.
Ciao.
Ciao.